Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, ich spreche heute mit dem Frauenarzt und Geburtshelfer sowie dem Spezialisten für Prä- und perinatale Psychologie und Medizin, Professor Sven Hildebrand. Er arbeitet als Frauenarzt in freier Praxis, aber ist zudem Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Hochschule in Fulda. Er beschäftigt sich seit über 2 Jahrzehnten damit, einen Wandel hin zu einer mehr beziehungsorientierten Geburtskultur in unserer Gesellschaft einzuleiten und zu unterstützen. Ich möchte heute mit ihm über das Thema Geburt und Bindung sprechen, wo es vor allen Dingen darum gehen soll, wie eine beziehungsorientierte, bindungsbasierte und nicht invasive Geburtshilfe in der Zukunft eigentlich aussehen kann. Was wir tun können, damit Eltern und ihre Kinder am Anfang einen freudigen und gelingenden Start in ihr Leben haben. Ja, Herr Hildebrand, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und dass wir uns über diesen Weg hier mal kennenlernen. Wir arbeiten seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich ganz parallel an ganz ähnlichen Themen, sind uns aber tatsächlich noch nie persönlich begegnet. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute hier über diesen Podcast mal zusammenkommen und unsere Arbeiten in einen Topf werfen.
Herzlich. Ich freue mich auch. Guten Tag.
Ja, ich starte mal mit einer Frage. Es gibt ja eine Bewegung, die Roses Revolution, die vor 2011, glaube ich, gestartet ist, wo Frauen auf der ganzen Welt Rosen vor die Kreißsäle und Geburtseinrichtungen gelegt haben. Und das tun sie ja immer noch an einem bestimmten Tag im Jahr, womit sie eigentlich an die erfahrenen Erlebnisse und Begegnungen in den Kliniken erinnern, wo sie auch zum Teil Leid, Grenzüberschreitung, auch Gewalt erlebt haben. Und das ist ja mittlerweile eine wirkliche Massenbewegung geworden. Damit wurde ja im Prinzip zum ersten Mal deutlich, hey, da läuft was schief in den Geburtssälen, da in den Geburtseinrichtungen, da passieren Dinge, die eigentlich nicht sein sollen. Was macht das mit Ihnen als Geburtshelfer, als Experte in diesem Gebiet, wenn Sie darüber hören?
Für mich ist das ein Symptom von vielen, dass wir gegenwärtig einen Paradigmenwechsel erleben in der Geburtskultur, dass wir gegenwärtig eine Veränderung im Verständnis von der Geburt erleben. Dass diese ganze Bewegung ging streng genommen ja schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts los, als wir begannen, das Rooming-in einzuführen, als die Väter, die Männer an der Geburt begannen, teilnehmen zu dürfen mit vielen, vielen Widerständen. Alles damals Rooming-in, ganz gefährlich, große Probleme, die da für die Kinder entstehen könnten und so weiter. Und so hat sich über die ganzen Jahre eine kontinuierliche Entwicklung gezeigt, dass ein neues Selbstverständnis der Gebärenden, ein neues Selbstverständnis der Eltern, wie sie in den Prozess der Geburt eingebunden sind, das hat sich also gebildet. Und diese Bewegung mit dem Stichwort gewaltfreie Geburtshilfe ist ein Symptom dieser Gesamtbewegung. Ich möchte ganz kurz, weil das sich lohnt, das im historischen Kontext zu betrachten. Es gibt ja im Prinzip mehrere Veränderungen in dem Verständnis von Geburtshilfe. Das Urverständnis der Geburtshilfe, das nenne ich immer die naturgeleitete Geburtshilfe, das Urverständnis von Geburtshilfe ist, dass die Geburt ein Naturvorgang ist. Dass die Geburt ein Vorgang ist, der auf Erfolg ausgerichtet ist. Und ich muss das immer wieder sagen, ich bin immer wieder fasziniert, mit welcher grandiosen Kompensationsbreite die Natur, die Mutter und das Kind auch auf widrige Umstände bei der Geburt eingerichtet hat. Die Geburt ist für mich immer wieder ein Wunder. Immer wieder stehe ich voller Demut und voller Staunen vor dem grandiosen Vorgang, der dort sich abspielt. Bis heute ist das mir geblieben. Die Geburt als Naturvorgang mit Ressourcen, die auf Erfolg ausgerichtet sind. Und die Rolle von uns, von Hebammen und Ärzten in diesem Naturvorgang ist das Begleiten dieses Naturvorgangs, das Begleiten der Frau, das Begleiten des Kindes, darauf achten, dass keine Abweichungen entstehen. Und so haben wir eine Art demütigen Platz am Rande dieses grandiosen Systems der Geburt. Das ist die naturgeleitete Geburtshilfe. Das klingt alles super, aber nun muss man bedenken, dass die menschliche Geburt rein geburtsmechanisch mit erheblichen Problemen verbunden ist. Das liegt daran, dass wir den aufrechten Gang als Menschen haben, wovon wir uns von anderen Primaten unterscheiden. Das liegt daran, dass unsere Hirnmasse größer ist und wir damit einen größeren Schädel haben und dazu auch noch einen ungünstiger geformten Schädel, so ein Schimpansenschädel, der geht wie ein Zäpfchen durch den Geburtsweg seiner Mutter. Aber unsere Menschenschädel sind rund und für die Geburt eigentlich relativ ungeeignet. Und das führte dazu, dass die menschliche Geburt weit nach vorne gelegt wurde. Ja, Sie sind ja viel mit der Bindung beschäftigt und auch der Podcast beschäftigt sich viel mit Bindung. Und das ist ein ganz zentrales Problem. Der Mensch verbringt im Prinzip ein Drittel seiner Schwangerschaft außerhalb des Mutterleibs. Und das hat eine riesige Bedeutung. Das heißt, die Geburt des Menschen wurde vorverlegt zu einem Zeitpunkt, der aus Sicht von Primaten unphysiologisch früh ist. Ein Menschenbaby erreicht etwa 20 Wochen nach seiner Geburt den Zustand, in dem ein Schimpansenbaby geboren wird. So lange sind wir extrauterin. Und das hat eine riesige Bedeutung für Fragen wie Bindung und so weiter, aber es hat auch schlichtweg rein medizinische Bedeutungen. Unsere Kinder werden sehr früh geboren. Wir haben ungünstige geburtsmechanische Bedingungen. Und damit ist die menschliche Geburt eine potenziell gefährliche Geburt.
Ja.
Sodass also dieser schöne Glauben von der naturgeleiteten Geburtshilfe, die Natur richtet es, dieser schöne Glauben stößt an Grenzen. Im Mittelalter ist jede sechste Frau bei der Geburt gestorben. Und mit der Zeit der Aufklärung war der Mensch nicht mehr bereit, diese Dinge hinzunehmen. Ich will nicht zu weit ausschweifen, aber das hat alles was mit der Säkularisation der Gesellschaft zu tun. Das hat auch ein Stück was mit der Erstarkung des Patriarchats zu tun. Jedenfalls war der moderne Mensch vor 200 Jahren nicht mehr gewillt, dieses Leid, was oft mit Geburt verbunden war, hinzunehmen. Und das führte zu dem ersten großen Paradigmenwechsel. Und das ist das, wo dann die Geburtsmedizin entstanden ist, vor etwa 200 Jahren. Ja, und die Geburtsmedizin hat eine ganz andere Grundannahme. Die naturgeleitete Geburtshilfe hatte die Grundannahme, die Geburt ist potenziell erfolgreich. Die Geburtsmedizin hat die Grundannahme, die Geburt ist potenziell gefährlich. Und nur durch medizinische Intervention sind die Gefahren und die Risiken der Geburt zu beherrschen. Und das führte dazu, dass zum Beispiel die Begleitung der Geburt zum medizinischen Vorgang wurde und in ärztliche Hand gelegt wurde. Die Hebammen wurden degradiert zum mittleren medizinischen Personal, eine Kränkung, die bis heute noch nicht richtig überwunden haben. Das muss man sich vorstellen. Die Hebamme war über Jahrhunderte eine der angesehensten Personen in einer Gemeinschaft. Und jetzt wurden die zu einer, wie eine Krankenschwester. Bitte, ich verehre sehr alle Krankenschwestern und Krankenpfleger. Aber sie wurden dem Arzt unterstellt und damit wurde eine Hierarchie aufgebaut, die das Wesen des Hebammenstandes völlig ignoriert hat. Und die Geburtsmedizin war zunächst eine Erfolgsgeschichte. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben einen dramatischen Rückgang der Müttersterblichkeit erlebt. Wir haben einen dramatischen Rückgang der Kindersterblichkeit erlebt. Die Geburt ist aus diesen sehr unsicheren Gefilden herausgekommen und ist sicher geworden. Und weil ich ja viel an der Geburtsmedizin rummeckere, muss ich sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte gewesen. Und ich stehe komplett hinter dieser Entwicklung. Aber sie stößt an ihre Grenzen. Wir erleben heute eine Stagnation der medizinischen Erfolge bei der Geburt. Wir haben heute den Zustand, dass im deutschsprachigen Raum jedes dritte Kind per Kaiserschnitt geboren wird. Wir haben den Zustand, dass es im Prinzip die Zahl der völlig interventionsfrei verlaufenden Geburten wirklich gegen Null geht. Wir haben den Zustand, dass jede fünfte Geburt mit stark steigender Tendenz, jede fünfte Geburt künstlich eingeleitet wird. Wir haben den Zustand, dass wir eine Frühgeburtenrate haben, die trotz aller Bemühungen in den letzten Jahrzehnten auf hohem Niveau in Deutschland stagniert. Das heißt, wir stoßen an Grenzen. Dazu kommt, dass wir eine Veränderung in der Gesellschaft haben. Auch wenn wir heute, wo wir dieses Gespräch führen, wenn Sie heute die Nachrichten hören oder in den letzten Tagen die Nachrichten hören, stockt einem natürlich das Wort im Mund, wenn ich den Begriff Friedenskultur in den Mund nehme. Ja, aber wir erleben trotzdem, trotz der Stagnation, die wir jetzt gerade erleben in der Politik und der ganzen Kriegstreiberei, erleben wir zurzeit einen Wechsel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und den möchte ich grob und überschreiben mit dem Begriff Überwindung des Patriarchats, Überwindung kriegerischer Strukturen. Und dieser Prozess findet genauso auch in der Geburtshilfe statt. Ich hatte vorhin schon angedeutet, dass welche Beispiele es dafür gibt. Ja, die gesellschaftliche Veränderung hin zu einer Friedenskultur findet ihren Platz auch und sehr früh auch in der Geburtshilfe. Das heißt, die Frauen wollen nicht mehr so gebären. Sie wollen ein anderes Grundverständnis. Sie wollen nicht mehr in der Geburt das potenziell Gefährliche sehen, sondern sie wollen in der Geburt ein Lebensereignis sehen. Und deswegen ist
Darf ich
Bindung.
mal ganz kurz einhaken, weil
Ja.
ich glaube, es ist wichtig, weil Sie haben jetzt sehr, sehr viel wichtige Informationen, glaube ich, zusammengeführt, weil es gibt ja einen Aspekt, das ist die Biologie, die evolutionsbiologischen Voraussetzungen, die diese Verletzbarkeit der Geburt auch beschreibt und die Gefahr, dass dort im Prinzip sehr schnell auch Schieflagen passieren. Aber das, was wir jetzt im zweiten Teil ja erwähnt haben, sind ja kulturhistorische Entwicklungen,
Ja.
die im Prinzip eine autoritäre und auch ja, fremdbestimmte Form der Geburtshilfe auch günstigt haben und die jetzt auch dominant geworden sind. Und da ist jetzt ja vielleicht genau unser Ansatzpunkt, nochmal genau jetzt hinzuschauen, weil ich hatte ja begonnen mit dieser Bewegung dieser Frauen und Menschen, die opponieren, die im Prinzip sagen, wir wollen das nicht mehr so. Und genau das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Und da ist jetzt eben für mich genau der Punkt, was ist jetzt eigentlich passiert? Ist es wirklich das, was Sie gerade sagen, dass die Eltern sagen, wir wollen nicht mehr diese über unseren Kopf hinweggehende Form der Geburtshilfe, wo wir nicht mehr gehört werden als Subjekte, wo wir mit unseren Gefühlen oftmals nicht ernst genommen werden, wo unsere Wünsche vielleicht manchmal nicht gehört werden, weil die Abläufe einfach in einer bestimmten Weise so sind, dass dort ein Mensch mit all seinen Eigenheiten so vielleicht nicht so viel Platz hat, wie es vielleicht nötig wäre. Ist es das oder ist es vielleicht wirklich auch ein Prozess der noch weiteren Entfremdung aufgrund von ökonomischen Engstellungen, wo im Prinzip Geldmangel, Personalmangel an den Stationen auch noch mehr bei den Eltern landet? Also ist es dieser große Prozess, würden Sie sagen, oder sind es wirklich diese unmittelbaren ökonomischen Mangelsituationen, die jetzt auf die Eltern einprasseln und die dort erleben, die sie jetzt zum Aufbegehren bringen und die im Prinzip sagen, wir wollen diese Form der Behandlung im Prinzip auch nicht mehr erfahren. Wie würden Sie das einschätzen?
Ich glaube, das Erstere ist es. Es ist der große Prozess. Ich glaube sehr fest, dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, ein soziales Phänomen ist, was sich auch in anderen Bereichen der Gesellschaft abbildet und das Ganze allerdings natürlich verschärft wird von dem Mangel. Aber schauen Sie, der ganze Mangel in der Geburtshilfe entsteht ja auch durch die Tatsache, dass das Wesen der Geburt überhaupt nicht erkannt wird von der Gesellschaft. Das bedeutet, theoretisch müsste die Geburt jedes einzelnen Kindes als Gewinn für die gesamte Gesellschaft verstanden werden. Heute ist es so, dass wir Ärzte und Hebammen Dienstleister an dem Paar sind, an dem Elternpaar. Wir erbringen eine Dienstleistung. Und dafür das Paar oder die Krankenkasse oder wer auch immer dafür bezahlen. Und die ganze Geburtshilfe ist im Prinzip nach den gesamten kalkulatorischen Gesetzen, die in der Medizin, in der Krankenhausmedizin angewendet werden, kalkuliert. Ein gesundes Verständnis von Geburt heißt, die Geburt eines Menschen ist im gesamtgesellschaftlichen Interesse. Jeder einzelne Mensch, der geboren wird, ist aus vielen Gründen, das sind auch rein materielle Gründe, aber eben auch aus Gründen des Gemeinwesens heraus ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. Wir wissen doch nicht, welches Kind dort gerade geboren wird. Dieses kleine schreiende Wesen vor uns, das kann der künftige Papst sein oder der erste Mensch auf dem Mars. Ja, das kann ein wahnsinnig bedeutsamer Mensch sein, ein neuer Einstein, ein neuer Goethe, ja, der dort gerade vor uns liegt, ja, der Menschen beglücken wird. Aber selbst wenn es einfach nur ein Straßenbahnfahrer ist, der die Linie 11 von Bülau nach Tschernitz in Dresden hin und her fährt, selbst dann ist dieser Mensch für unsere gesamte Gesellschaft von Gewinn. Und dieses Verständnis, die Geburt als gesamtgesellschaftliches Ereignis zu sehen und rauszunehmen aus den medizinökonomischen Strukturen. Es muss, ja, wir sind ja froh, bis vor we wenigen Jahren war ja die Geburtshilfe noch in der Reichsversicherungsordnung verankert. Das war erstmal ein großer Erfolg, dass die Geburt im Sozialgesetzbuch 5 in Deutschland zu bringen. Aber die hat doch dort nichts zu suchen. Ja, wir brauchen im Prinzip ein eigenes Sozialgesetzbuch für die Geburtshilfe. Wir brauchen ein eigenes Finanzierungsmodell. Schauen Sie, es ist doch undenkbar, dass Hebammen und Ärzte persönlich haften müssen für Fehler. Kein Polizist haftet persönlich, wenn er mit seinem Polizeiauto aus Versehen irgendein Verkehrsschild umfährt, sondern es ist selbstverständlich, dass das der Staat übernimmt. Wir müssen die Geburtshilfe als hoheitliche Aufgabe verstehen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich will nicht, dass wir Ärzte und Hebammen verbeamtet werden. Das nicht. Aber wir haben eine hoheitliche Aufgabe. Wir sind eigentlich Staatsdiener im weiteren Sinne. Und die Geburtshilfe muss aus Staatsmitteln komplett finanziert werden und darf nicht mehr eine Privatangelegenheit sein und darf nicht ein ökonomischer Gegenstand sein, mit dem man Gewinne oder Verluste einführt. Der Gewinn der Geburt ist das Kind und die
Ja.
Mutter, die eine beglückende Geburtserfahrung machen darf. Das ist der Gewinn und der ist überhaupt nicht bezahlbar.
Das ist super, was Sie da sagen, weil es bringt nochmal so eine ganz andere soziale Dimension, auch kulturelle Dimension der Geburt in ihrer gesamten Gesundheitsorientierung so ganz prägnant auf den Punkt. Es gefällt mir sehr, was Sie da jetzt gerade gesagt haben. Und wenn wir jetzt mal aber hinschauen, das ist ja, wenn man so will, was Sie jetzt gerade formuliert haben, im Extrem das, was wir uns eigentlich wünschen in der Zukunft. Diese Art, das Salutogenetische, das Gesunde ins Zentrum zu setzen. Die Geburt als Fest jedes einzelnen Menschen. Und alle helfen dabei, dass diese Reise, die Beziehungsreise, die Bindung, das Individuum einen guten Start in diese Welt hat. So wünschen wir uns das, glaube ich. Und so wünschen Sie sich das, glaube ich, auch, genau wie ich es. Wenn Sie jetzt in Ihrer frauenheilkundlichen Praxis sind und Sie haben Eltern, Mütter, und vielleicht auch Kinder bei sich in der Praxis. Seien sie vor der Geburt oder auch nach der Geburt. Und sie haben jetzt mit diesen Eltern aber ganz konkret zu tun, die diese reale, faktische Geburtshilfe erlebt haben. Und viele dieser Frauen und auch Eltern speichern diese Erfahrung ja sehr oft als schreckliche Geburt an, als niemals wiederholungswürdige Erfahrung. Also man denkt nie wieder, ich will das nie wieder erleben. Erzählen Sie mal aus Ihrer Perspektive als Mediziner, was sind so die wichtigsten Aspekte und Punkte, die von diesen Menschen erwähnt werden, wo eigentlich für Sie das Intolerable begonnen hat, wo Sie sagen, das war unerträglich, ich konnte es das nicht erleben. Was sind, würden Sie sagen, na, unterm Strich, was sind da die wichtigsten Aspekte, die eigentlich eine Geburtsverletzung nicht nur im psychischen, sondern im körperlichen, sondern auch im psychischen Sinne hervorrufen.
Aus der medizinischen Sicht sind die Hauptursachen für ein Eintreten einer, ich sage jetzt mal, traumatischen Geburtserfahrung erstens die Intervention. Das sind also verschiedene Aspekte, wo man ganz klar sagen kann, ich hatte vorhin die Geburtseinleitung genannt, ein ganz heikler Punkt, der über den nicht gesprochen wird, ist die Anwendung von Wehenmitteln, von Oxytocin bei der Geburt. Wahnsinnig, das wird statistisch kaum oder gar nicht erfasst, aber unglaublich, bei welch hohem Anteil der Geburten Wehenmittel gegeben werden. Also diese ganze Frage der Intervention, die dann eine Interventionskaskade auslöst. Ja, also zum Beispiel eine Geburtseinleitung ohne hinreichenden Grund, nur weil ein bestimmtes Schwangerschaftsalter erreicht ist. Da ist das System ja noch gar nicht da. Das ist zwar bereit, aber es ist nicht noch nicht angesprochen. Wir greifen also in ein hochsensibles System ein und das muss zu Problemen im weiteren Geburtsverlauf führen. Und das wiederum löst die nächste Intervention aus. Und dadurch entsteht eine Interventionskaskade, die dann oft im Chaos auch endet. Also der erste Faktor ist die Geburtsintervention. So, der zweite Aspekt sind die Betreuungsdefizite. Das ist jetzt wieder eine Ressourcenfrage. Also das eine ist eine medizinische Frage, das andere ist eine Ressourcenfrage, dass die Betreuung eben überhaupt nicht sichergestellt wird. Ja, ich will nur mal ganz kurz sagen, es gibt jetzt diese berühmte neue S3-Leitlinie, vaginale Geburt am Termin. Da wird eine 1:1-Betreuung gefordert. Da jubeln natürlich alle, wie schön, 1:1-Betreuung, aber die müssen das Kleingedruckte lesen. Im Kleingedruckten steht nämlich 1:1-Betreuung heißt, jede Gebärende hat eine Hebamme als Ansprechpartnerin. Aber nach meinem Verständnis ist 1:1-Betreuung, jede Hebamme hat auch nur eine Gebärende, um die sie sich gerade kümmern muss. Ja? Und diese Betreuungsdefizite verschärfen dann oft noch die medizinischen Aspekte. Das heißt, wenn Sie jetzt die Frage stellen, wie traumatische Geburten entstehen, sind aus der medizinischen Ecke diese beiden Dinge, also die Intervention aus der, ich sage jetzt mal, ökonomischen Ecke der Betreuungsdefizite. Und dann muss leider auch angesprochen werden, aus der menschlichen Ebene, Achtsamkeitsdefizite. Ich bin immer wieder erschrocken. Wenn ich mir Geburtsbericht, ich hatte jetzt vor einiger Zeit eine Frau, die hat gesagt, ich will als nächstes einen Kaiserschnitt, einen Wunschkaiserschnitt haben. Und da sage ich, warum denn? Und dann sagt sie, nie wieder, wie sie es gerade schon angedeutet hat, nie wieder. Das mache ich. Es war so furchtbar, nie wieder. So. Und da habe ich gesagt, okay, wir versuchen einen Prozess, an dessen Ende steht vielleicht dann der Wunschkaiserschnitt, vielleicht aber auch eine spontane Geburt. Aber lassen Sie uns in den Prozess gehen. Und dann habe ich mir die Geburtspapiere, ja, die war also bereit, darüber zu reden und in diesen Aufarbeitungsprozess zu gehen. Und dann habe ich mir die Geburtspapiere von dieser Geburt, die Frau als so unerträglich und so traumatisch erlebt hat, habe ich mir die Geburtspapiere bringen lassen. Und ich lese diese Geburtspapiere und da steht nichts drin. Es war aus der Sicht der Geburtsdokumentation, aus der Sicht der Geburtshilfe eine völlig normale Geburt. Da war keine Komplikation, nichts, eine völlig wie geschmiert laufende Geburt. Ja, und die Frau sagt, für mich, wissen Sie, was für mich das Schlimmste war, als die Oberärztin auf meinem Bauch kniete und diesen kristallischen Handgriff machte und brüllte, ich soll mich nicht so haben, sie selbst hätte drei Kinder geboren, sie wüsste, wie das ist. Ja. Das war dieser Satz. Ja, und das sind Achtsamkeitsdinge. Ja, wir haben ja viel in den letzten Jahren über die Gewalt in der Geburtshilfe nachgedacht, auch in der Internationalen Gesellschaft für Prä- und Perinatale Medizin und Psychologie mit ISPPM. Und da haben wir immer wieder herausgestellt, dass es nicht nur die körperliche Gewaltanwendung ist, sondern dass eine ganz herausragende Rolle die verbale Gewaltanwendung ist. Und man muss immer dran denken, die Gebärende die ist einfach offen und nackt. Alle Schutzmechanismen sind dort, ich sage es jetzt mal, abgelenkt. Ja, das heißt, diese Frau muss man wirklich mit Liebe, mit Sanftheit, mit einem zutiefster Achtsamkeit und mit tiefstem Respekt betrachten oder begleiten. Und jeder Übergriff, der ist vielleicht überhaupt nicht wahrgenommen. Ich könnte mir vorstellen, die Oberärztin kann sich nicht mehr daran erinnern, was dort gesagt wurde. Ja, weil die ja selbst auch in einer Anspannung war. Das ist die Schwierigkeit. Diese dritte Ebene, die Achtsamkeitsebene, ist eine ganz schwierige Ebene. Weil natürlich, ich weiß genau, wie meine Kolleginnen und Kollegen und die Hebammen, wie gekränkt die sind von dieser Bewegung der gewaltsamen Gewalt in der Geburtshilfe. Allein dieser Begriff Gewalt in der Geburtshilfe ist eine Kränkung für die Menschen, die jeden Tag in die Kreißsäle gehen und ihr Bestes geben, dass die Geburten verlaufen, die unter zum Teil schlimmsten Stressbedingungen mit einem schlechten Personalschlüssel Tag für Tag ihr Bestes geben, dass die Kinder gut geboren werden. Und da kommen die hinher und legen da ihre Rosen hin und sagen, kämpfen gegen die Gewalt. Ja? Und die empfinden sich gar nicht als gewalttätig. Die sagen, wir machen doch das Beste. Ja?
Ja.
Und das ist die Schwierigkeit, dass das, was so gewalttätig ist für die Frauen, oft von uns, also von uns rede ich jetzt mal von dem Personal, von den Ärzten und Hebammen, überhaupt nicht als Gewalt wahrgenommen wird. Ja, wir müssen im Prinzip eine Achtsamkeitsschule erstmal machen. Ja, und das ist die Schwierigkeit, warum das so kränkend für meine Kolleginnen und Kollegen ist. Ich verstehe das. Ich verstehe die Abwehr. Und trotzdem müssen wir es beim Namen nennen.
Ja,
Solche
aber
Dinge,
da bin ich vielleicht da nochmal weiter
gerne.
frage, weil was Sie jetzt ja besprechen, ist ja im Prinzip die Beziehungskultur. Und das ist ja die psychische Komponente des Geburtserlebens. Das eine sind ja die faktischen Aspekte, die objektiven physiologischen Abläufe. Dann haben wir die Betreuungs- und sozialen Komponenten, die Rahmenbedingungen. Und jetzt haben wir, wie erlebt die betroffene Frau und wenn dann Partnerinnen und Partner dabei sind, eben auch die betreuenden Helfer sozusagen, wie erleben die das subjektiv? Also was passiert in meinem Inneren? Wo beginnt bei mir Angst, Unsicherheit, Entwertung, Kränkung, Enttäuschung? All diese Gefühle sozusagen, die eben jeder Einzelne in sich trägt. Und Sie haben das ja gerade schön beschrieben. Da können also ein Wehenschreiber, ein CTG vielleicht noch sehr, sehr gut und kommod aussehen. Also da gibt es auf der biomedizinischen Ebene noch keinen Grund, Alarm zu schlagen. Und auf der Subjektebene, im inneren Erleben, ist vielleicht längst eine Enttäuschung, eine Kränkung passiert. Da ist die Frau vielleicht längst abgehängt. Sie ist gar nicht mehr dabei. Sie hat sich abgekapselt. Und das in meiner therapeutischen Arbeit, auch mit den betroffenen Frauen, die über diese Be Prozesse berichten, ist genau dieser Prozess, dieses Entkoppelns von objektiver Sachlage und dem emotionalen Erleben unter der Geburt, das ist oft der entscheidende Faktor, wo irgendwie klar wird, da sind die Fachkräfte scheinbar dann an einem bestimmten Punkt nicht mehr abgeglichen und angeschlossen an dieses Subjekterleben, an dieses emotional-psychische Erleben. Und das bringt mich ja ein bisschen zu der Frage, findet da eigentlich aktuell eigentlich eine Schulung statt von Menschen, die, wie Sie genau sagen, die geben alles rein. Also ich erlebe das auch so in meinen Weiterbildungen, die ganzen Geburtshelfer, die sind mit Herzblut dabei. Aber werden ja nicht aus, gibt es dort einen Ausbildungsaspekt, was dieses Feintuning für die achtsamkeitsorientierte Begleitung, für die verbale Arbeit, die Körperorientierung eigentlich passiert. Das wäre ja eigentlich der Schlüssel jetzt dazu, oder? Wie sehen Sie das?
Ich muss mich da jetzt ein Stück zurückhalten, weil ich natürlich nur begrenzt Einblick in die Curricula der Medizinstudiengänge und auch der Hebammenkunde-Studiengänge habe, sodass es eine Vermutung ist. Ich vermute, dass diese Aspekte zu kurz kommen, bis hin, dass sie im Prinzip gar nicht beachtet werden. Denn wer sind denn die Hochschullehrer, die an den Universitäten und Hochschulen lehren? Das sind ja alles aktive Ärzte, die kommen praktisch aus dem Kreissaal in die Vorlesung. Und wenn wir annehmen, dass dieses Bewusstsein, gerade auch bei den Chefärztinnen und Chefärzten, sich nicht vollständig durchgesetzt hat, ich sage es jetzt sehr charmant und sehr zurückhaltend, dann darf man daraus schließen, dass auch in der Lehre dort Defizite sind. Ja, bei uns in Fulda ist es natürlich ein Stück anders, weil ich ja aus dieser beziehungsgeleiteten Geburtskultur komme und dort einen großen Wert drauf lege. Ja, aber ich glaube, das ist nicht repräsentativ für die Lehre. Ich möchte noch auf, Herr Harms, wenn Sie gestatten, ich möchte noch auf einen anderen wichtigen
Ja,
Aspekt
bitte.
eingehen. Wir hatten ja diese biophysikalischen und so weiter. Ein wichtiger Aspekt ist die Macht im Kreißsaal.
Die
Und
Asymmetrie.
das hat etwas zu tun mit dem noch nicht ausreichend vollzogenen Wandel im medizinischen Grundverständnis. Wir erleben ja zurzeit im medizinischen Grundverständnis auch einen Wandel. Ich nenne die alte Medizin, nenne ich immer die Führermedizin. Ich, der kluge Herr Doktor, und du, die dumme Patientin. Und du machst das, was ich sage. Du hast ja gar keine Ahnung. Und der neue Geist der Medizin, den ich ausdrücklich begrüße, das nennt man unter dem viel strapazierten Begriff die evidenzbasierte Medizin, Der neue Geist der Medizin lautet, dass sich die Ärzte und die, in unserem Fall die Gebärende, auf gleicher Augenhöhe begegnen. Dass die Aufgabe der Ärzte darin besteht, die Gebärende so kompetent zu machen, dass sie für ihre eigene Geburt eine gute Entscheidung fällt. Wir nehmen der Frau nicht die Entscheidung ab. Sie muss entscheiden, was geschieht. Und jetzt werden Sie natürlich sagen, na, wie wissen du das im geburtshilflichen Notfall? Da kann die doch jetzt nicht erst einen Aufklärungsbogen oder sowas kriegen. Ja, alles richtig. Aber es geht um das Grundverständnis. Das Grundverständnis ist nach wie vor so, dass wir eine, ich sage jetzt mal, ich nenne das immer Qualifikationsarroganz haben. Ja? Wir wissen doch Bescheid. Wir wissen doch, wie das läuft. Du hast doch keine Ahnung. Dabei stimmt es nicht. Ja? Wir wissen zwar, wie Geburten im Allgemeinen verlaufen. Wir kennen zwar das Verhalten von Gebärenden, aber wir kennen nicht diese Gebärende. Ja? Dieser einen Frau begegnen wir auf gleicher Augenhöhe. Wir haben den Vorteil, dass wir schon viele Geburten begleitet haben, dass wir wissen, wie der Laden läuft. Das ist unsere Stärke. Die Stärke der Frau aber ist, sie kennt sich. Sie ist die Einzige, die sich mehr oder weniger gut kennt. Und diese Begegnung auf gleicher Augenhöhe ist ein so wichtiges Gut. Und muss unbedingt das hierarchische Denken, das machtorientierte Denken in der Geburtshilfe ablösen. Und ich sage das aus, nicht nur aus Überzeugung, sondern auch aus wirklicher Erfahrung. Ich habe so viele Frauen begleitet, die schwierige Erlebnisse bei der Geburt hatten, dass diese Herangehensweise, ich weiß Bescheid und du bist die Gebärende, die keine Ahnung hat. Und du machst das, was ich sage. Ja, dass dieses falsche Verständnis von Geburtsbegleitung ein ganz wesentlicher Teil des Entstehens traumatischer Geburt sind. Da haben, können wir im Prinzip eine vierte Säule dieser Ursachen hinzufügen. Das war mir noch sehr wichtig.
Ja, das ist super, weil ich
Ja.
glaube, das wäre auch meine Frage gewesen, weil das, was wir jetzt ja so besprechen und was Sie uns da gerade erzählen, nämlich die Beziehungskultur dorthin zu verändern, dass wir den Menschen als Experten seiner eigenen Geburt auch erstmal ernst nehmen und all das, was da an innerem Erleben und an Gefühl und auch an Wünschen da ist, dass das ein hohes Gut ist und dass es unsere Aufgabe ist, man könnte sagen, als Begleiter diese Erfahrung zu steuern mit unserer Expertise, aber trotzdem den Lead, die Führung sozusagen dieses Prozesses bei der Person zu lassen.
Ja.
Ist ja ein sehr, sehr anderes Modell als das eher mechanistisch-biomedizinische Modell und das Paradigma, das wir da haben. Und das
Ja.
ist ja vielleicht gerade, was Sie auch erzählen, Sie sagen, ja, da gibt es eigentlich so eine Expertenkommission, die auch so quasi die Krone aufhat. Im
Ja.
besten Falle, wir sind diejenigen, die wissen, was für dich gut ist, das ist ja quasi diese Führerkultur, von der Sie gerade so sprachen. Und meine Frage wäre, diese interaktive, diese beziehungsorientierte Form, wo ich mich ja auch ein bisschen demütiger machen muss als Experte und als Expertin, geht das überhaupt in diesem Apparat, der so stark hierarchisch organisiert ist, der so
Ja.
von oben nach unten extrem, manchmal kommt es vor, geradezu militärisch auch aufgebaut ist, also von der autoritären Struktur zum Beispiel, von den Abläufen. Also ist nicht das, was wir jetzt gerade fordern, geht das überhaupt so quasi als Sonder, als Zeichenfaktor quasi einzuführen, aber wir lassen das Paradigma unberührt? Das wäre mal meine Frage. Wie ist denn Ihre Einschätzung da? Geht es als Reform oder geht es wirklich nur als Revolution? Das ist jetzt ein bisschen die Frage, ne? Also
Ich habe darüber viel nachgedacht, wie wir eine Veränderung in diesen hierarchischen Strukturen herbeiführen können. Vielleicht bin ich jetzt auch ein alter Nörgler geworden, aber ich habe momentan leider so wenig Hoffnungsaspekte in der jungen Ärztegeneration. Ich erlebe jetzt gerade beim medizinischen Nachwuchs oft eine Verstärkung dieser, ich nenne das ja mal Qualifikationsarroganz, insbesondere den Hebammen gegenüber. Das war ja auch der Grund, warum ich so sehr die Akademisierung der Hebammen gefördert habe und ja auch da aktiv mitwirke, weil ich der Meinung bin, dass es keine Begründung für diese Qualifikationsarroganz gibt. Und ich möchte gerne, dass auch Hebammen und Ärzte wirklich auf gleicher Augenhöhe kollegial und jeder in seinem Kompetenzbereich arbeiten. Die Hebammen bei der Begleitung der gesunden Geburt und die Ärzte bei beim Management von Komplikationen und irgendwelchen Notfällen. Und ich erlebe aber tatsächlich in dem, was ich höre, oft, dass auch jüngere Ärzte in das System der Geburt hineingehen und dort überhaupt keine Demut den Hebammen gegenüber haben, sondern dass sie Maßregeln dort eintreten. Und ich tue jetzt bestimmt vielen Unrecht. Also das ist mir völlig bewusst. Deswegen bin ich sehr vorsichtig, weil es bestimmt auch sehr gute Beispiele gibt. Und trotzdem muss man das beim Namen nennen. Es geht eigentlich nur zu erreichen über eine Stärkung des Hebammenstandes und auch eine strukturelle Stärkung, dass also die hebammengeleitete Geburt, ich mag diesen Begriff nicht, hebammengeleitete Geburt, aber es ist nun mal so im Rechtswesen so verbraucht, also die hebammengeleitete Geburt der Normalfall wird. Ja, momentan ringen ja viele Einrichtungen darum, hebammengeleitete Kreissäle zu kreieren und das läuft gelegentlich gut. Manchmal ist es im Prinzip nur eine Verkapselung alter hierarchischer Strukturen in einem neuen Kleid. Also das ist nicht einheitlich gelungen nach meiner Beobachtung. Aber das wäre in meinen Augen ein wichtiger Ansatz. Eine Gebärende ohne Grundrisiken. Ich rede also jetzt nicht eine Frau, die einen Schwangerschaftsdiabetes hat oder einen Bluthochdruck hat oder so, sondern eine augenscheinlich gesunde Gebärende, die jetzt in die Geburtseinrichtung kommt, landet in einem Kreissaal, der selbstverständlich hebammengeleitet ist. Und sie ist gesund. Sie ist nicht potenziell krank. Wir müssen nicht erst prüfen, ob nicht irgendeine Krankheit da liegt, sondern sie ist augenscheinlich gesund und wird von Hebammen betreut. Und erst wenn es Aspekte gibt, die dafür sprechen, dass hier eine mögliche Komplikation eintreten könnte oder gar eingetreten ist, erst dann kommt es zur Einbeziehung ärztlicher Geburtshilfe. Und das muss erstmal so organisiert sein und da müssen die Ärzte zurücktreten. Und ich verstehe auch nicht, warum sie es nicht machen, denn ich beobachte ja zugleich bei meinen Kollegen, dass sie eigentlich Angst vor dem Kreißsaal haben. Schauen Sie, wenn Sie sich das mal anschauen, meine Kollegen, wie bei den Chefärztinnen und Chefärzten, wie wenig Ärzte es dort gibt, die sich selbst mit Herz als Geburtshelfer verstehen. Die meisten Ärzte orientieren sich doch in Richtung operative Medizin, in Richtung Onkologie, in Richtung Reproduktionsmedizin und so weiter. Aber die Zahl der Ärzte, die sagen, mein Herzensgebiet innerhalb der Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist die Geburtshilfe. Ich gehe gerne in den Kreißsaal rein. Ja, die ist gering. Ich weiß genau, wie das klingt. Es kommt der alte, alternde Herr Professor, der sagt, früher war alles besser. Aber ich muss das trotzdem sagen, wie das bei uns lief. Meine ersten Geburten, da saß ich, unser Chef, mein damaliger Chef, der hatte die Angewohnheit, dass er bei jeder Geburt dabei ist. Ja, und zwar von Anfang bis Ende. Ja, und der saß dann die ganze Nacht am Schreibtisch und malte, das war so ein Modelleisenbahn, Gleispläne für seine Modelleisenbahn auf. Und ich als junger Assistenzarzt konnte ja nicht sagen, Herr Chefarzt, ich gebe mal mir eine Mütze Schlaf holen. Ich saß also immer einnickend daneben, ja, und musste mir die ganze Nacht Geburten angucken, von Anfang bis Ende. Und ich habe von den Hebammen gelernt. Deswegen habe ich einen tiefen Respekt vor den Hebammen. Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mich als kompetenter oder wichtiger als die Hebammen anzusehen. Aber das ist, glaube ich, heute zum großen Teil ein Stück verloren gegangen. Das muss aber wieder hergestellt werden. Und deswegen sage ich, der Ausweg ist nur eine Stärkung des Hebammenstandes, eine Akademisierung der Hebammen und eine Hebammenwissenschaft, das will ich auch kurz sagen, weil ich da auch große Gefahren sehe, wie sich die Hebammenwissenschaft weiterentwickelt. Die Hebammenwissenschaft hat die große Verlockung, sich zu einer ärztlichen Wissenschaft leid zu entwickeln. Ja, genauso wie die Studiengänge Hebammenkunde oft wie Medizinstudium leid verstanden und organisiert werden. Und das wäre eine tragische Entwicklung. Sondern die Hebammenwissenschaft braucht ein eigenständiges Grundverständnis. das von einer Rolle, ja, die ärztliche Wissenschaft ist heute sehr eine quantitative Wissenschaft geworden. Ja, die qualitative Wissenschaft spielt in der ärztlichen Denkweise so gut wie keine Rolle mehr. Nur das, was in Studien steht und was in Studien bewiesen wird, ist gültig. Und alles andere, wenn es nicht durch Studien belegt ist, ist ungültig. Und die Hebammenwissenschaft muss die qualitative Wissenschaft wieder stärker in den Fokus nehmen. Und da gibt es sehr gute Ansätze. Die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaften leistet eine sehr gute Arbeit und braucht ein eigenes Profil, die sie der ärztlichen Wissenschaft konkurrierend gegenüberstellen kann. Und so könnte sich das eventuell entwickeln.
Ja, das ist wunderbar und mir gefällt das sehr, wie Sie das auch aufgleisen. Also es ist ja im Prinzip auch eine klare Arbeitsteilung also in einem solchen systemischen Wandel, in so einer Geburtseinrichtung der Zukunft, wo im Prinzip der Gesundheitsaspekt erstmal ins Zentrum kommt. Und da wäre der Hebammenberuf im Prinzip der zentrale Beruf, der diese Begleitung und Moderation dieses Prozesses macht. Und dann haben wir die Fachleute für auch die Pathologie, für die Störungen, für die medizinischen Interventionen. Und da gibt es ja immer noch mehr als genug davon. Und da gibt es die Arbeitsteilung, weil das medizinische Fachpersonal und die Ärzte und Ärztinnen, die werden da sozusagen, hätten hier ihren Schwerpunkt, so, der da so stattfindet. Und ja, das ist ja im Prinzip, drehen wir uns immer wieder im Kreis. Wir müssen eigentlich weg von der Pathologisierung der Geburt, also die Geburt als gesundes eigenes versus die Geburt als potenzielle Gefahr. So haben Sie auch angefangen in Ihren Ausführungen. Na, also wir sehen heute, und das jetzt schon seit Jahrhunderten wahrscheinlich, im Prinzip die Geburt als potenzielles Katastrophenfeld. Und Sie plädieren ja sehr stark dafür zu sagen, nee, also erstmal eine gesunde Frau. Der können wir anders begegnen und sehr viel mehr auf die selbstregulativen Anlagen vertrauen und da sozusagen diese Art von Unterstützungsarbeit leisten.
Ein
Gut.
großer Teil der Pathologie ist Folge der Interventionskaskade. Also die wirklich, ich trenne ja immer die Notfälle in zwei Gruppen, nämlich die sogenannten schicksalhaften Notfälle und die sogenannten hausgemachten Notfälle. Und wenn ich jetzt im Seminar die Seminarteilnehmer frage, nennen Sie mal ein Beispiel für schicksalhafte Notfälle, da fällt Ihnen in anderer Regel erstmal gar nichts richtig ein, ja, sondern bei den hausgemachten Notfällen sofort, sofort. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein und wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass ein großer Teil, ein großer Unsicherheitsfaktor der Geburt in unserem eigenen Verhalten liegt und nicht im System der Geburt. Und wir könnten also die Geburten wesentlich sicherer machen, wenn wir hier ein anderes Grundverständnis hätten.
Können Sie
Entschuldigung,
das
hatte Ihnen.
konkretisieren? Also wir haben ja über die beziehungsgeleitete Geburt gesprochen, wir haben über die Achtsamkeitsfokussierung geredet. Was heißt es jetzt ganz konkret? Was müsste eigentlich der Geburtshelfer, die Geburtshelferin an der Stelle öfter evaluieren, nachfragen? Was müsste bei der Gebärdenden abgefragt werden? Das scheint ja eine Art Fehllage zu sein. Da bleibt also was auf der Strecke. Was müsste das eigentlich konkret? Was bedeutet das konkret? Was müsste der Arzt, die Ärztin, aber auch die Hebamme abfragen, was in der Kommunikation oft nicht stattfindet?
Das Erste, ich mache ja als einen der schwerwiegendsten Risikofaktoren momentan die Geburtseinleitung aus. Ich erzähle das immer so, dass das Grundverständnis verloren gegangen ist, dass jedes Kind seine eigene Zeit in der Gebärmutter hat. Ich sage das immer an zwei Extremkindern. Das eine Kind, was praktisch eine, ich sage es mal, sonnige Schwangerschaft erlebt hat, was die ganze Schwangerschaft in seiner Mutter gesessen hat und dem es einfach nur gut ging, das sich prächtig entwickelt hat, das reif ist, das satt ist. Ja, dieses Kind wird viel später die Geburt auslösen als ein Kind einer Raucherin, was die ganze Schwangerschaft nur Mangel erlebt hat. Dieses Raucherkind wird in dem Moment, wenn eine bestimmte Grundreife da ist, wird es auf den Knopf drücken und die Geburt auslösen. Und dann ist das in Ordnung für dieses Kind. Ja? Wenn man jetzt dieses Kind zwingen würde, in der Gebärmutter zu bleiben, dann wäre es ein Problem. Für dieses Kind ist das in Ordnung, selbst wenn es eigentlich noch erst 2 Wochen vor dem Termin, ich mag diesen Begriff gar nicht, geboren wird. Ja? Das andere aber, das andere Kind, dem es so gut geht, ja, das sagt einfach, nö. Nö, ich will meine Zeit auskosten und drückt nicht auf den Knopf. So, und dieses dieses Grundverständnis, dass die individuelle Schwangerschaftsdauer ein bestimmtes Phänomen ist, die Geburtsauslösung ein feiner hormoneller Akt ist, wie so ein Notknopf, ja, der in einer bestimmten Situation, entweder weil die Ressourcen zu Ende sind oder eben weil andere Aspekte dafür sprechen, ausgelöst wird. Dass das aber ein Akt ist, der von Kind zu Kind verschieden ist und dass das Ganze ressourcenabhängig ist. Das ist das richtige Grundverständnis. In den Leitlinien aber ist das Grundverständnis, und das ist aufgrund einer problematischen Datenlage entstanden, dass jedes Kind sozusagen im Gleichschritt seine Ressourcen abbaut. Und jenseits von 40 plus 0 Schwangerschaftswochen werden dann die Ressourcen schlechter. Dabei stimmt es nicht. Das Raucherkind hat schon längst keine Ressourcen mehr, aber das andere Kind ist noch voll in seinen Ressourcen drin. Aber dieser, so simpel, Sie werden sich jetzt wundern, wie ein solcher Denkfehler in den Leitlinien drin ist. Das sind 2K-Leitlinien, das sind also hochwertige wissenschaftliche Leitlinien, die von einem schlichten Denkfehler ausgehen. Ja? So. Und das wird nicht hinterfragt. Jetzt kommt die nächste Stufe. Die erste Stufe ist also, dass ein Denkfehler in den Leitlinien verankert ist. Ja, ich sagte ja, wir haben heute keine qualitative Wissenschaft. Es geht nur noch quantitative Wissenschaft. Das heißt, wenn es keine Studie gibt, die diesen Denkfehler überhaupt erstmal aufdecken kann, dann bleibt der Denkfehler in den Leitlinien drin. Dabei ist er so offensichtlich. Das ist doch, denke ich, ganz verständlich, was ich gerade gesagt habe, wo sich jeder sagt, nicht logisch. Ja, aber es ist nicht logisch, in den Leitlinien steht es nicht drin. So. Und der zweite Punkt ist, dass die Ärzte glauben, die Leitlinien befolgen zu müssen. Das heißt, es gibt keine Kritik an den Leitlinien. Die Leitlinie, ich sage es immer, als wenn die Leitlinienkommission auf den Berg Moses auf Sinai steigt und 40 Tage fastet und dann fällt vom Himmel die Leitlinie. Und dann bringt die Leitlinienkommission, die zu den Menschen runter. Aber so ist es nicht. Leitlinien werden von Menschen gemacht und Leitlinien sind voller Ungereimtheiten und auch voller Fehler. Aber behandelt werden sie, als wenn sie ein Gesetz wären. Dabei stimmt das nicht. Evidenzbasierte Medizin sagt, eine medizinische Leitlinie ist eine evidenzbasierte Handlungsorientierung zum Finden einer Individualentscheidung. Dort steht nicht drin, man muss es machen. Man muss fairerweise sagen, dass natürlich die Gerichte und die Gutachter die Leitlinie oft das Maß aller Dinge nehmen. Das muss man fairerweise sagen. Aber trotzdem ist die nächste Stufe, die Ärzte setzen das um, was in der Leitlinie steht. Und hinterfragen nicht, ob die Leitlinie richtig ist. Sie sagen sich, da sind wir auf der sicheren Seite. Da kann uns keiner ans Rad, ja, wenn wir das so machen. Dann entsteht die Intervention. Und also dieser Bereich, Sie haben mich nach Möglichkeiten gefragt, wie man es konkret machen kann. Das ist der erste Bereich, die Veränderung der Kultur der Leitlinien.
Okay, aber das ist jetzt wieder Rahmenbedingung. Und
Rahmenbedingungen, genau.
zweiter Paar Punkt, ich mache es nochmal ganz
Ja,
konkret. In
gern,
meiner
gern.
Praxis erlebe ich oft Frauen, die sagten, die haben dann plötzlich was bei mir gemacht. Da kam auf einmal eine Gruppe von Leuten, da wurde etwas eingeleitet, entschieden. Ich war eigentlich selber in einer hohen Belastung. Da wurde eine PDA, eine Periduralanästhesie gelegt. Da wurde zum Beispiel auch dieser Christelle-Handgriff ausgeübt, der vielleicht, weil das Kind in einer bestimmten Beckenlage war, und es nicht weiterging, im Prinzip diese Druckanwendung gemacht wurde, aber in einer maximal unabgestimmten Weise diese Intervention durchgeführt wurde, nicht vorbereitet wurde, nicht kommuniziert wurde und vor allen Dingen den Betroffenen eigentlich nicht die Chance gegeben wurde, eine Einwilligung zum Beispiel zu geben. Also, wo es objektiv vielleicht der Befund war, wir müssen jetzt schnell handeln, das ist jetzt wieder die medizinische Komponente, die ja völlig korrekt sein kann, wir müssen jetzt etwas tun, solange können wir das dem Kind oder der Mutter nicht mehr zumuten, aber dann gibt es eben den subjektiven Faktor der Frau, die im Prinzip noch in ihrer alten Geburtsstory so drin ist, die eigentlich sich was anderes wünscht, die vielleicht von ihrer physiologischen, nicht intervenierenden Geburt noch gar nicht Abschied genommen hat, die braucht vielleicht eine Minute Zeit, um das kurz zu betrauern, um der Hebamme oder dem Arzt in die Augen zu schauen und zu sagen, okay, sind Sie jetzt bereit? Können wir diesen Schritt? Wir machen jetzt Folgendes. Und das ist meine Beobachtung in den geburtstraumatischen Aufarbeitungen. Dieser Aspekt des Abholens der Betroffenen an dieser Stelle, und da ist ja diese Leitlinienorientierung einerseits im Hintergrund, aber auf der kommunikativen Ebene werden die Frauen oft überrollt von bestimmten Dingen und sie werden mit ihren Gefühlen, in ihrem Erleben oft nicht genügend abgeholt und mitgenommen. Und dann entstehen Verschlüsse und Stress und Rückzüge, die eigentlich die Folgewirkung sind und dann wiederum physiologische Themen begünstigen. Also das wäre so meine Frage. Also da geht meine Frage so ein bisschen hin. Was müssten wir eigentlich da sozusagen, wie müsste die Abfrage eigentlich sein? Wie müsste die auch, und das ist alles schön idealisiert gesagt, mir ist das schon klar und ich höre das ja auch immer wieder in den Weiterbildungen, in den Situationen ist maximal viel Stress, das muss manchmal richtig zackig gehen. Wir haben nicht diese endlose Zeit, nochmal 10 Runden zu drehen, sondern das muss zügig gehen. Aber wie müssen da die Schritte sein, damit wir die Mütter und Eltern mitnehmen?
Ich halte das tatsächlich, Sie haben das schon angedeutet, für sehr schwierig. Sie merken, dass ich sehr stark auf die Prävention gehe, dass die Frauen gar nicht erst in solche dramatischen Geburtssituationen kommen. Das ist mein Lösungsansatz. Denn ich befürchte, dass Lösungsansatz im Katastrophenfall optimal zu reagieren ganz schwierig ist. Denn Sie haben das ja selbst angedeutet. Für die Frau bricht eine Welt zusammen. Ja, Sie haben das gesagt, sie ist noch in ihrer alten Geburtsgeschichte, die eine heile, schöne, erfolgorientierte Geburt ist. Und das Szenario, was jetzt eintritt, war immer der größte Horror, den sich die Frau vorstellen könnte, dass jetzt irgendwas schief geht. Ja, und jetzt plötzlich tritt diese Situation ein, vor der sie sich immer gefürchtet hat. So, und jetzt hat die Frau eine hochkomplexe psychische Selbstreaktion. Und in dieser Selbstreaktion ist jetzt niemand da, der sie dort auffängt. Weil die Leute, die da sind, ja selber beschäftigt sind mit dem Krisenmanagement. Das heißt, es gibt jetzt nicht die Person, die ihr jetzt an der Seite steht, erklärt, was passiert und so weiter. Und die Leute, die jetzt agieren, die sind selber ja in einer Extremsituation. Auch für die ist ja gerade alles schrecklich. Und natürlich kann man es trainieren. Wir machen das auch. Ja. Wir haben in Fulda bei uns ja diese wunderbaren Skills, wo wir wirklich sehr gut Notfälle simulieren können. Und das haben wir ja die Chance, einerseits zu filmen auch, also dass man das aufnimmt, dass sie sich ihr Verhalten selber anschauen. Und dann kann man aber auch wieder anhalten und nochmal zurückgehen. Und da kann man das achtsame Umgehen auch in Notfällen lernen. Das stimmt. Man kann es lernen. Ja, und trotzdem ist es eine Situation, ich will es mal so sagen, die Not, die die Frau gerade hat, wird auch ein Stück auf das Personal übertragen. Ich vermute sehr stark, dass selbst wenn die voller Liebe und Achtsamkeit vorgehen würden, das Trauma, was die Frau erlebt, nämlich gerade dieses Ende der heilen Geburtsbiografie, auf das Personal übertragen wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass immer richtig verhalten wird, aber ich glaube, dass ein gewisser Teil des traumatischen Erlebens auf das Personal projiziert wird, um praktisch ein Ventil zu haben, damit umzugehen. Ja, also so dass also und trotzdem hat es ja die Frau als traumatisch erlebt. Ja, man kann nicht sagen, April, April, es wird schon nicht so gewesen sein. Wir müssen sie ja ernst nehmen. Aber darin besteht meiner Ansicht nach das Problem. Man müsste theoretisch jede Geburt filmen und dann müsste man sich das alles nochmal anschauen und eben genau gucken, wo denn tatsächlich die Übergriffe waren. Die Übergriffe gibt es, da gibt es gar keine Frage. Und es ist unsere Aufgabe, eine Sensibilität zu entwickeln, wann wir grenzverletzend sind. Auch im Notfall die wenigen Sekunden innezuhalten und die Frau in der Situation abzuholen. Diese wenigen Sekunden müssen investiert werden. Bin ich mir ganz sicher. Und das muss gelernt werden und diese Zeit muss eingeplant werden.
Vielleicht
Und
können wir da vielleicht an der Stelle einen wichtigen Punkt ein dazufügen. Aber ich würde einen anderen Punkt als Chance sagen, weil ich arbeite ja nun sehr seit Jahrzehnten in dem Bereich der Notfallpsychologie und in der Ausbildung von auch eben vornehmlich Hebammen, die im Prinzip Werkzeuge lernen, wie Emotionsregulation unter absoluten Krisenbedingungen auch laufen können und die uns ja auch immer wieder Rückmeldungen geben, wie sehr ihre klinische und auch ambulante Hebammenarbeit sich dadurch verändert, weil sie über die Trainings lernen, erregende und stressauslösende Situation in dem Moment, in kürzester Zeit anders zu moderieren und modulieren und dadurch quasi eine Art von Handlungsfähigkeit behalten, wo sie normalerweise, weil sie weggerissen werden von dem Stress, vielleicht in so einen Autopilotmodus wechseln. Und ich glaube, deswegen wäre so meine Frage, da sehe ich mehr Chancen, wobei ich völliger Fan der Prävention bin, gar keine Frage. Aber ich frage mich, ob nicht eigentlich dort auch die implizite innere Auseinandersetzung mit der eigenen Geburts- und damit auch folgenden Bindungsbiografie immanenter Teil sein müsste von Menschen, die in der Geburtshilfe, nämlich in diesen hochdynamischen, emotional verdichteten Prozessen aktiv sind. Geht es eigentlich? Können wir eigentlich cool bleiben? Können wir sozusagen aufgeräumt bleiben, wenn unsere eigenen Themen und manchmal auch Leichen im Keller eigentlich völlig unbeleuchtet bleiben? Also das würde ja nochmal diese psychologische Komponente der Grundausbildung von Menschen in diesem Bereich, um dort steuerungs-, handlungs- und fühlfähig zu bleiben, vielleicht nochmal auf eine andere Weise thematisieren. Sie sind ja Spezialist auch für präpränatale Psychologie. Wird das in Ihrer Universität, wird das, ist das ein Teil, wird das unterstützt? Geht das in die Richtung?
Hundertprozentig recht. Also es kann gelingen, tatsächlich ein sehr komplexes, ähnlich wie das ja auch die Piloten in den Flugzeugen machen. Die müssen es machen. Ja, sonst kriegen die nicht ihre Verlängerung ihres Flugscheins. Sie müssen solche Krisensituationen bewältigen, dort achtsam mit in diesen Situationen bleiben und nicht verrückt zu spielen. Und das gibt es aber nicht. Es gibt ja nicht mal Notfalltrainings. Ja, die Zahl der Einrichtungen, die regelmäßige Notfalltrainings machen, ist verschwindend gering. Es gibt inzwischen ein paar, aber ein großer Teil der Geburtseinrichtungen, die supervidieren nicht ihre Geburten. Ja, da werden alle mal die absoluten Katastrophen durchgesprochen, aber dass man, ich sage, jede Geburt muss supervidiert werden. Jede Geburt muss man sich anschauen, auch die optimal verlaufenden Geburten. Und wenn nur der eine Satz da ist, diese Geburt war ein Geschenk, aber sie muss gewürdigt werden, damit man auch ein Gefühl für das Normale bekommt. Wenn man immer nur die Katastrophen supervidiert, dann verliert man diesen Blick auf das Normale. Also jede Geburt muss supervidiert werden, insbesondere alle Probleme. Es muss eine Fehlerkultur da sein. Es muss geschaut werden, wo ist was nicht optimal gelaufen. Was können wir aus diesem ungünstigen Verlauf lernen? Und es muss ein Training, wie Sie das sehr schön angedeutet haben, das muss im Prinzip wie so eine Art Führerschein im Kreißsaal sein. Man darf eigentlich erst dann in den Kreißsaal, wenn man wie ein Pilot bestimmte Notfallsituationen simuliert hat und dort diesen achtsamen Umgang gehabt hat. Und da gebe ich Ihnen komplett recht. Und innerhalb dieser Dinge stehen tatsächlich die Auseinandersetzung mit der eigenen Geburtsbiografie. Denn das ist ein Problem, das betrifft auch die Frau. Deswegen machen wir zum Beispiel bei allen unseren Schwangeren, ist obligat die Auseinandersetzung mit der eigenen Geburt bei den Schwangeren. Ja, wir haben da so, die sollen dann mal aufschreiben, wie in der Familie geboren wurde, wie so ein Stammbaum sollen die mal machen und sollen praktisch sich auf diese Weise mit ihrer Mutter über die eigene Geburt auseinandersetzen. Und das ist aus meiner Sicht obligat notwendig für Hebammen und für Geburtshelfer und Geburtshelferinnen. Da unterstütze ich sie sehr. Das sage ich immer. Ja, ihr müsst auch bei meinen Studierenden sage ich das immer wieder, ihr müsst in eure eigene Geburt reingehen, weil ein Teil eurer Vermeidungen, auch ein Teil der persönlichen Interaktion mit den Gebärenden, ja, das ist ja immer wieder das Phänomen, dass eine Hebamme sagt, oh, die Frau X, oh, die macht mich wahnsinnig. Ja? Und die andere Kollegin sagt, nö, ich finde die eigentlich ganz nett. Ja, das also praktisch, es wird immer was angetriggert, sowohl in der Persönlichkeit des Gegenübers als auch in den Ereignissen. Es wird die eigene Erfahrungswelt angetriggert, wenn die auch im Team, ja, wenn der Oberarzt an den Vater erinnert, den die Hebamme gehasst hat, dann wird dieses Verhältnis sofort schwierig. Ja, also, und das ist wichtig, dieser achtsame Umgang mit sich selbst, mit seiner eigenen Erfahrungswelt, das halte ich für extrem wichtig. Rückgang in die eigene Geburt, denn viele Probleme sind Reinszenierung der eigenen Geburt, sowohl bei der Gebärenden als auch beim Personal, bei den Ärzten und Hebammen.
Ja, und es sind ja körpereingeschriebene Prozesse. Also wir haben da ja die reine Aufklärung, das deuten Sie auch an, die reine Kognition wird nicht reichen,
Ja.
sondern das sind ja sehr tief im limbischen System eingebrannte Erfahrungsprozesse. Das
Ja.
heißt, auch eine Veränderung dieser impliziten, tiefliegenden und
Ja.
tiefgekerten Muster. Und ich glaube, da braucht es eben auch eine körperorientierte Arbeit, die sozusagen diese nonverbalen Ebenen erreicht. Also das können wir, das wäre ein eigenes Thema, da können wir
Ja,
sicher
ja.
mal ganz
Ja.
tief eintauchen. Aber ich glaube, das ist sehr gut, was Sie da, glaube ich, sagen. Und ich unterstütze das sehr. Was, ich glaube, da sind wir in einer ganz ähnlichen Richtung unterwegs. So, ja.
Weil ich muss eben trotzdem sagen, wenn Sie sich mal, wenn Sie alleine sagen, was alles notwendig ist, und wenn Sie sich dann die Curriculi angucken, in den Studiengängen, es ist nahezu unmöglich, das nur halbwegs angemessen zu bringen. Es muss meiner Ansicht nach das Bewusstsein kommen, dass ich das aus eigener Kraft, nicht im Rahmen eines vorgeschriebenen Studiengangs, sondern aus eigener Kraft muss es notwendig sein. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieser Kreißsaalführerschein, wie bei der Pilotenausbildung, die müssen das machen. Und ich hatte vor langer Zeit mal so ein Curriculum geburtshilfliche Kompetenz entwickelt, wo mein Gedanke war, dass jeder, der in der Geburtshilfe tätig ist, das alle, was weiß ich, alle 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre einmal durchlaufen muss, um praktisch dort immer wieder sich damit auseinanderzusetzen, immer wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Und da geht es eben nicht nur um die medizinischen Themen, sondern geht es eben auch so Fragen wie Selbstbetreuung, wie Psychohygiene und solche Fragen. Und das gehört alles in dieses Curriculum rein. Und ich bin ein bisschen traurig, ich hatte da nie die Kraft, weil ich durch die Professur dann eben sehr abgelenkt war. Aber ich hätte das gerne installiert, das praktisch als Voraussetzung, dass ich im Kreißsaal arbeiten darf, als Voraussetzung, dass ich Gebärdende begleiten darf, ein gewisser Nachweis bestimmter Kompetenzen da ist. Und da gehört die Biografiearbeit dazu, dazu gehört eine Achtsamkeitsschulung, dazu gehört Selbstbetreuung und so weiter. Wir können sowieso viel von den Piloten lernen. Ja, in diesen Hochsicherheitsgebieten wie Flugwesen, da ist ja vieles entwickelt worden. Ja? Und in der Geburtshilfe denken alle, wird schon irgendwie kommen, das Kind. Da werden Leute auf die Gebärende losgelassen, die so Angst haben. Und diese Angst übertragen die doch. Die übertragen die auf die Hebammen. Das sind nicht nur die problematischen Entscheidungen, die die dann fällen, sondern es ist vor allen Dingen die Übertragung dieser Angst auf die Gebärende und auf die Hebammen.
Ja, danke, danke für dieses Plädoyer. Ich glaube, wir kommen jetzt fast schon zum Abschluss unseres Gespräches.
Ja.
Ich habe mir so eine Abschlussfrage überlegt und ich stelle sie Ihnen einfach mal. Was ist eigentlich, wenn Sie jetzt sich heute eine Geburtsklinik der Zukunft ausdenken dürften und sich wünschen dürften, zusammenstellen dürften? Wenn Sie mal so ganz kurz und prägnant sagen würden, das sind die wichtigsten Punkte, die müssen, und Sie haben ja einige auch erwähnt, aber so müsste es aussehen. Da wäre würde mein Herz hüpfen.
Oh, soll ich das wirklich sagen, wie meine Geburtsklinik der Zukunft aussieht? Eine Partyhölle. Eine Partyhölle. Ja? Überhaupt nichts wie ein Kreiser, sondern ein, ich sage es mal, ein spiritueller Raum, ja? Wo getanzt wird, wo gesungen wird, wo gelacht wird. Ja? Wir müssen den Bierernst aus der Geburt rausnehmen. Wir müssen das gesamte Setting verändern. Ja? Schauen Sie, wenn ein Paar heiratet, dann steht der Pfarrer da an der Kirchentür und die Glocken läuten und dann sagt er, liebes Brautpaar, heute ist ein ganz besonderer Tag, heute werdet ihr getraut und ich bin dankbar, dass ich euch dabei begleiten darf. Und wenn wir jetzt da in die Kirche reingehen, wünsche ich euch, dass es eine Sternstunde in eurem Leben wird, an die ihr immer voller Glück zurückdenkt. Ja, und dann öffnet sich die Tür und dann läuten die Glocken und die Orgel spielt und so. Ja, so. Und die merken schon, was das mit einem macht. Ja. Und so kannst du bei der Geburt auch sein. Ja. Warum machen wir nicht am Anfang ein Ritual, was weiß ich, ein Tanzritual miteinander? Wir singen miteinander ein Lied, ja, so wie die Fußballer auf dem Fußballfeld. Irgend so eine Aktion, ja, wo was jetzt kommt, dieser Tag. Den werdet ihr die nächsten Jahre jedes Jahr die Luftballons aufblasen, das Topf schlagen, unter die Töpfe legen. Dieser Tag, der heutige Tag, wird von jetzt an Jahr für Jahr ein Festtag werden. Und der schönste Festtag ist der heutige Tag. So, und das beginnen wir. Und das, ja, wie die Schauspieler, die sich toi, 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 und so Rituale, Rituale, Rituale. Und zwar alle ausgerichtet auf die Ausschüttung des eigenen Oxytocins. Luft muss geschwängert sein von dem eigenen Oxytocin. Und ich sage Ihnen, wenn das gelingen würde, wenn zum Beispiel getanzt würde und gesungen würde bei der Geburt, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, seit einiger Zeit singe ich mit den Frauen, wenn ich eine Spirale einlegen muss. Ja, ich habe keine Probleme mehr, das geht wunderbar. Ja, wir singen. Ja, einer hat jetzt mal Elias gesungen, ein Choral aus dem Elias haben wir da gesungen. Es geht wunderbar. Ja, wir haben ein Schutzsystem, unser eigenes Schutzsystem, das Oxytocin-System, da gehören noch andere Hormone dazu, Endorphine und so weiter, aber es ist ein komplexes System von Hormonen, die wir ausschütten, wenn wir lachen, die wir ausschütten, wenn wir fröhlich sind, wenn wir uns bewegen, wenn wir tanzen, wenn wir singen. Und dieses System in meinem Geburtsraum, meiner Zukunft, würde das im absoluten Mittelpunkt stehen. Ich würde alles rausschmeißen, was geeignet ist, dieses System zu stören. Und ich würde alles reinholen, was dieses System fördert. Ja, ich würde schon die Architektur der Geburtseinrichtungen ganz anders. Ja, das müsste alles ritualisiert sein.
Ich finde das großartig, was Sie sagen. Und ich glaube, dieser Wandel, wo wir jetzt den Blick von der Pathologie, die ja ihren Platz auch hat, aber hin zu einem sehr wesentlichen, essentiellen biografischen Ereignis und das ritualisiert und auch geweiht wird, sage ich jetzt
Ja,
mal.
Gewalt ist gut,
Also,
ja.
eine wirkliche Würdigung und Wertschätzung für diesen Moment, für dieses Individuum, für den Start einer gemeinsamen Reise, für einen Beitrag, dass diese Gesellschaft ein Stück verändert wird durch diesen neuen Menschen. All das, also das, glaube ich, eine kulturelle, eine soziale Komponente, es braucht eine individuelle Ebene, aber dass die Lust und die Freude und das Herz muss da, glaube ich, ganz im Zentrum oder auch ein essentieller Teil dieser ganzen Bewegung sein. Das finde ich wunderbar und ich finde es ein tolles Schlusswort für unser Gespräch. Danke, Herr Hildebrand. Das
Ich danke Ihnen.
hat mir sehr viel Freude gemacht und ich hätte noch weitere 2 Stunden mit Ihnen reden können. Und ich hoffe, wir haben Gelegenheit, da weiter dran zu denken und zu feilen, in dem nächsten Mal an einem anderen Ort, an anderer Stelle.
Gerne.
Würde mich sehr freuen. Also, danke für Ihre ganze Expertise und für Ihre tolle Arbeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht kriegen wir ja demnächst mal eine Veranstaltung zusammen auf die Reihe, wo wir das nochmal vertiefen können. Würde mich sehr
Ja,
freuen.
gern. Ich bin
Ja?
dabei, Herr Hans. Vielen Dank.
Dankeschön. Und an alle an den Geräten, danke fürs Zuhören. Ihr könnt weiter euch informieren über die kommenden Podcasts über www.zbremen.de. Schreibt euch bitte in den Newsletter dort ein und ihr bekommt dann von uns Nachrichten, wann es weitergeht mit den weiteren nächsten Gesprächen und Veranstaltungen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und euch einen noch schönen Restsommer. Bis dahin. Ciao, ciao.